Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Sie war sich da gestern schon ganz sicher, Notfallmedizinerin Carola Holzner.
Ich kenne ganz viele Kollegen, inklusive mir, Herr Lauterbach, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser zukünftiger Gesundheitsminister würden, weil wir einfach auch mal sagen, jemand vom Fach, ein Arzt, der das tut. Und ich kann da nur sagen, ich appelliere nochmal, wenn der Anruf noch nicht geschehen ist, dass man nochmal ganz gut drüber nachdenkt. Weil es gibt keinen, der das so ausführen könnte wie Sie, auch kompetent.
Ja, Karl Lauterbach wurde heute dann offiziell vom designierten Bundeskanzler Olaf Scholz als künftiger Gesundheitsminister vorgestellt. Wer noch im Team Ministerinnen und Minister der SPD drin ist, schauen wir uns heute genauer an. Nur 15.000 Leute ins Stadion oder 5.000 bei einem Konzert indoor. Wie kommt man eigentlich auf diese Zahlen? Und was bringen die Grenzwerte? Das fragen wir Thomas Lehr, Modellierer von der Universität des Saarlands.
Ja, das Problem ist ja, dass das Virus nicht wirklich guckt und sagt, jetzt sind hier 6.000 Leute, jetzt springe ich über und bei 5.000 bleibe ich sitzen. Das ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit, die auch von der Inzidenz und der Komposition der Gruppe abhängt.
Und nochmal so eine Was-bringt-Frage. Was bringt es denn eigentlich, wenn jede und jeder bei uns in Deutschland einen Baum pflanzen würde?
Es gibt nach der jüngsten Schätzung 90 Milliarden Bäume in Deutschland.
Ja, Werner Eckert, SWR-Umweltexperte, und dann nochmal 83 Millionen neue Bäume dazu. Könnte man damit vielleicht den Klimawandel bremsen, so wie Wales das will? Auch darüber sprechen wir heute an diesem 6. Dezember.
Deutschlandfunk Nova.
Shake hands bei Twitter heute. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn gratuliert Karl Lauterbach von der SPD zu dieser wichtigen und schwierigen, aber doch auch schönen Aufgabe. Lauterbach wird Gesundheitsminister. So will es Olaf Scholz. Und dann hat Karl Lauterbach auch schon gleich mal losgelegt.
Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind.
Und es wurden bei der SPD heute auch die anderen Ministerinnen und Minister im Bundeskabinett vorgestellt. Sprechen wir darüber mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, inwiefern unterscheidet sich wohl der Stil von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister von dem des Jens Spahn?
Also ich würde mal erwarten, dass er ein bisschen mehr Struktur reinbringen wird in die Pandemiebekämpfung. Lauterbach ist ja ein Professor, der wirklich jede neue Studie kennt und die sich akribisch zu Gemüte führt. Und ich glaube, er wird schneller auf neue Entwicklungen reagieren können. Und bei Jens Spahn war eben doch vieles sehr, sehr sprunghaft vor und zurück. Da war zum Beispiel auch diese Geschichte mit der epidemischen Notlage, die ja Spahn als allererster auslaufen lassen wollte. Und ich würde sagen, da ist Spahn dann doch, ist Lauterbach dann doch jemand, der erkennt, dass das in der Situation, wo man auf eine vierte Welle zuläuft, dass das falsch ist. Mhm. Er hat jetzt auch schon wieder anklingen lassen, wir brauchen jetzt schärfere Kontaktbeschränkungen, damit wir gut in das Weihnachtsfest reinkommen oder so halbwegs gut. Also er weiß, glaube ich, schon lange im Voraus, was zu tun ist. Das zumindest würde ich von ihm als Fachmann erwarten.
Sind da für Olaf Scholz ein paar Punkte dazugekommen?
Deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
So hat er es heute verkündet. Hätte Olaf Scholz denn überhaupt eine Alternative gehabt?
Also meiner Ansicht nach hatte er die nicht. Der Druck ist einfach so groß geworden. Und er musste sich ja auch fragen, Olaf Scholz, ob er lieber demnächst einen Nebengesundheitsminister bei Markus Lanz im Studio sitzen haben will, der dann von der Seitenlinie erklärt, was er, also Scholz, in der Corona-Politik möglicherweise alles falsch macht. Aber natürlich gab es da Probleme mit Blick auf die Parität, also die gleichberechtigte Besetzung eben des Kabinettes. Und da war eben das Problem, dass Lauterbach eigentlich einer zu viel war. Und das hat er ja jetzt ganz geschickt gemacht. Olaf Scholz hat gesagt, ja, wir sind 17 insgesamt mit mir als Kanzler. Aber ich zähle ja eigentlich nicht. Und dann machen wir halbe, dann haben wir 8 Frauen, 8 Männer und dann passt das schon. Mhm. Also da hat er ein bisschen getrickst, um Lauterbach als Mann da noch unterzubringen.
Ja, das war ja im Endeffekt auch sein Wahlversprechen bei Olaf Scholz, dass er das paritätisch eben pflegen wird. Andere Ministerinnen und Minister bei der SPD wurden auch benannt, sind ein paar alte Bekannte mit dabei. Hubertus Heil, Arbeitsminister, Svenja Schulze wird Entwicklungsministerin, Christine Lambrecht, Verteidigungsministerin. Warum dürfen denn gerade die Alten im Kabinett bleiben?
Ja, bei Hubertus Heil war das, glaube ich, ganz klar. Der ist das sozialdemokratische Gesicht als Arbeitsminister. Der muss den Mindestlohn jetzt umsetzen. Der muss dafür sorgen, dass aus Hartz IV ein Bürgergeld wird. Da hat er auch schon im Vorfeld sehr eng mit Andrea Nahles zusammengearbeitet, als es darum ging, ein neues Sozialstaatskonzept zu entwickeln. Also der war sicherlich für Olaf Scholz gesetzt. Bei Christine Lambrecht und Svenja Schulze, da war es im Grunde so, dass denen gute Arbeit bescheinigt wurde und man gesagt hat, wir brauchen jetzt sie auch als Frauen weiterhin im Kabinett. Und bei Lambrecht kommt noch hinzu, dass sie, wie im Übrigen auch Nancy Faeser, die künftige Innenministerin, aus dem hessischen Landesverband kommt. Mhm. Und der gilt als besonders kritisch, auch besonders bundeswehrkritisch. Und das könnte die Überlegung gewesen sein, sie dahin ins Verteidigungsministerium zu tun, sie im Kabinett zu belassen, um die Kritiker des Koalitionsvertrages auch über diese Personalie zu besänftigen.
Lass uns abschließend noch bei diesem neuen Namen bleiben. Vereinige Nancy Faeser, Innenministerin, wird sie jetzt, sie kommt aus Hessen. Was müssen wir noch über sie auf dem Schirm haben?
Ja, sie ist 51 Jahre alt. Sie war von 2014 bis 2019 Generalsekretärin in Hessen. Sie wurde dann Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel und sie hatten wir eigentlich auf dem Schirm als Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl, die dann gegen Volker Bouffier antreten würde. Das war so die Überlegung. Jetzt wird sie Innenministerin. Sie bringt die Expertise insofern mit, dass sie sich seit vielen Jahren auch mit Innenpolitik beschäftigt hat. Sie ist Juristin und sie hat auch im SPD-Parteivorstand der Bundespartei eben auch schon auf diesem Feld lange Jahre mitgearbeitet.
Ja, und damit ist alles fix. Sowohl die Ministerposten von SPD, FDP und Grünen als auch der Koalitionsvertrag, die Urabstimmung der Grünen, hat heute auch nochmal das Go gegeben für die 177 Seiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kontakte müssen wir reduzieren. Darauf haben sich in der letzten Woche Bund und Länder geeinigt. In Stadien dürfen zum Beispiel nur noch maximal 15.000 Leute rein, bei Konzerten in der Halle maximal 5.000 und in Regionen mit einer Inzidenz von 350, da schließen Clubs sowieso. Doch wie kommt man eigentlich auf diese Zahlen? Fragen wir nach bei Thorsten Lehr. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands und er ist auch Modellierer. Das heißt, er erstellt Modelle in dieser Pandemie, welche Maßnahmen wie den Verlauf der Pandemie verändern. Schönen guten Tag, Herr Lehr.
Hallo, guten Abend.
Nehmen wir mal die Konzerte mit der Obergrenze von 5.000 Leuten. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es natürlich sehr stark darauf ankommt, wie diese Halle eigentlich ausgestattet ist, in der das Konzert stattfindet. Ehrlich gesagt muss man sagen, bei diesen Inzidenzen, und wir haben im Moment noch knapp 60.000 Fälle jeden Tag im Schnitt über die Woche verteilt, sind ehrlich gesagt 5.000 Leute in einem Raum nicht unbedingt das, wo ich gerne sein möchte und wo eigentlich hoffentlich auch jeder andere nicht gerne sein möchte. Von daher halte ich es persönlich nicht für besonders sinnvoll im Moment, nein.
Ja, ich meine, 5.000 Leute und dann Abstand halten ist natürlich schwierig, aber errechnet man das dann so, dass man sagt, 5.000 ist okay, weil im Worst Case tragen die das Virus dann an eine überschaubare Zahl weiter?
Nein, also das ist, ehrlich gesagt, kennen wir diese Events, dass die ja ziemlich katastrophal enden, weil die kommen ja meistens aus verschiedenen Regionen angereist und tragen es dann in die Region weiter, wo sie wieder zurückgehen. Also eigentlich ist sowas ein Super-Spreading-Event, was man auf jeden Fall verhindern möchte. Sowas wird natürlich errechnet, indem man zum Beispiel auch Raumkapazitäten sich anguckt, vor allem die Lüftungsanlage anschaut. Aber jetzt vor allem auch unter dem Adventsstern des Omikrons, was vielleicht kommt, muss man wirklich sagen, dass ich hier sehr skeptisch bin, dass das wirklich eine gute Idee ist. Ich glaube, das ist letztendlich eine politische Lösung, um die Leute zufriedenzustellen und nicht komplett zu verärgern. Aber wissenschaftlich macht das im Moment wenig Sinn.
Aber haben Sie eine Gruppengröße irgendwie schon mal so errechnet, die noch in Ordnung wäre für, sagen wir mal, ein Konzert?
Ja, das Problem ist ja, dass das Virus nicht wirklich guckt und sagt, jetzt sind hier 6.000 Leute, jetzt springe ich über und bei 5.000 bleibe ich sitzen. Das ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit, die auch von der Inzidenz und der Komposition der Gruppe abhängt. Und vom Prinzip ist weniger immer mehr, muss man sagen. Also je weniger Leute ich habe, umso kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es übertrage. Es kommt eben, wie gesagt, sehr stark darauf an, lüfte ich, kann ich eigentlich Abstand halten? Sind die Leute geimpft, sind sie nicht geimpft? Wie alt sind sie eigentlich? Letztendlich ist die Frage. Aber wie gesagt, in dieser Zeit, wo wir momentan extrem hohe Inzidenzen haben, macht das ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, ich denke, das ist eher politisch bedingt, aber im Moment nicht der richtige Weg.
Ja, ich habe Sie ja schon vernommen, auch letzte Woche, da haben Sie gesagt, Notbremse jetzt. Aber nochmal zur Analyse, also schaut man sich denn gewisse Bewegungsabläufe dann an, um festzustellen, okay, das Virus zirkuliert hier und da?
Ja, also wir gucken uns tatsächlich ja solche Bewegungsabläufe an. Also wir gucken uns Bewegungsmuster in Schulen zum Beispiel gerade an. Das sind so eine Studie, die wir gerade machen, um zu gucken, wer hat mit wem eigentlich Kontakt. Sowas wollten wir in Stuttgart auch in Clubs machen, wurde dann wieder abgesagt, weil, ja, weil die Pandemie dann wieder vorbei war, jetzt ist sie wieder da. Sowas kann man angucken, aber wie gesagt, die Lüftung ist eigentlich das A und O, weil die Aerosole in Innenräumen vor allem eine Rolle spielen. Mhm. In Außenräumen sind ist die Belüftung natürlich ganz gut. Aber die Frage ist halt eben auch, wird Alkohol getrunken oder nicht, was für Art von Konzerten sind das? Ist das jetzt, sage ich mal, irgendein André Rieu-Klassikkonzert, wo alle mehr oder weniger nur
Was ist das Problem
dastehen.
Bei Alkohol?
Na, bei Alkohol ist es eigentlich mehr, dass wir dann uns ein bisschen enthemmen, dass wir dann eben auch uns mehr die Abstände nicht mehr einhalten, dass wir dann zu nahe kommen. Und dann kommt es halt eben auch nicht nur zu einer Aerosolübertragung, sondern auch zur Tröpfchenübertragung. Das kennen wir, wenn wir nahe kommen und laut sprechen, dann fliegen auch die Tröpfchen. Darüber wird es natürlich auch übertragen. Das ist eben draußen auch ein Problem. Und vor allem dann, wenn es laut ist und bei Konzerten ist es laut, müssen wir uns ja nahe kommen und dann brüllen wir uns ja gegenseitig an und da fliegen halt die Tröpfchen nur so auf den anderen zu und bleiben da halt und verweilen da. Und das ist natürlich schon ein Problem, was wir mit der Lüftungsanlage nicht geregelt bekommen.
Ich habe das so ein bisschen gemerkt, jetzt haben wir Wochentag. Heute würde ich sagen, sind meine Kontakte wieder reduziert. Klar, ich muss auch auf die Arbeit gehen oder darf auf die Arbeit gehen. Jetzt am Wochenende ist das ein bisschen anders. Da trifft man sich natürlich dann öfter mal. Müsste man nicht vielleicht dann auch mal über einen Lockdown am Wochenende nachdenken?
Ja, also ich bin ja da ein bisschen hardline, aber ich denke schon, wir müssen jetzt eigentlich wirklich die Kontakte im Privaten auch, soweit es geht, eigentlich runterfahren, weil wir haben selbst bei dieser Verstummung jetzt momentan auf einer hohen Inzidenz, wo wir momentan sind, wenn es nicht weiter wächst, immer noch die Problematik, dass die Krankenhäuser volllaufen und selbst die Geimpften übertragen ja eigentlich auch letztendlich die Infektionen, solange sie noch nicht geboostert sind. Also ich sage mal, im Moment ist es kritisch, wir müssten eben im Privaten uns auch zurücknehmen und da ist es aber jetzt an jedem Einzelnen, das auch wieder sich zu Herzen zu nehmen und auch AHA plus L-Regeln einzuhalten. Es fällt unglaublich schwer in dieser Zeit. Wir sind echt müde und glaube ich, niemand hat Lust. Deswegen ist es Zeit, hier ein letztes Mal durchzuhalten und eben in Richtung Impfpflicht nochmal zu tendieren, denn aus meiner Sicht.
Thorsten Lehr, Professor für klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Steht also alles auf Go jetzt. FDP und SPD haben am Wochenende schon klar gesagt, Koalitionsvertrag, jawohl, da stimmen wir zu. Und heute Nachmittag haben auch die Grünen dann bei einer Mitgliederbefragung bekannt gegeben, ja, wir sind dafür, 86%. Heißt, die Ampelkoalition, der steht also nichts mehr im Wege. Und wo die Ampel herkommt, das hat er uns sowieso schon erklärt.
Die erste Verkehrsampel ist im Jahre 1924 in Berlin errichtet worden, am Potsdamer Platz. Damals zunächst noch eine ungewöhnliche Technik. Kann das funktionieren? Haben die Leute skeptisch gefragt.
Der Bald-Kanzler Olaf Scholz. Aber das ist noch lange nicht alles, was wir zu dieser Verkehrsleuchte wissen sollten. Caro Breden, die aus unserem Team, hat ein bisschen Ampel-Know-how zusammengesucht. Und du sagst, es gibt wirklich einiges, was wir noch nicht wussten.
Ja, zumindest was ich noch nicht wusste. Mir war zum Beispiel nicht klar, in wie vielen Städten es mittlerweile so diese besonderen Ampelsymbole gibt. Also ich kannte die aus Berlin mit den DDR-Ampelmännchen, die so ein bisschen anders aussehen. Aber es ist in Deutschland voll das Ding mittlerweile. In Augsburg gibt es zum Beispiel eine Ampel mit der Figur aus der berühmten Augsburger Puppenkiste. In Mainz gibt es Mainzelmännchen-Ampeln. In Bremen gibt es die Stadtmusikanten. Mein Lieblingsmotiv ist aber in Hessen, und zwar in Friedberg. Da gibt es Fußgängerampeln mit Elvis drauf, weil Elvis mal als US-Soldat in Friedberg stationiert war in den 50ern. Und auf der Ampel steht er bei Rot am Mikro und bei Grün, ja, tanzt er mit seinem berühmten Hüftschwung. Also ich finde, es sieht super cool aus.
Ganz schön lässig. Nette Gimmicks auf jeden Fall und auch witzig für alle Touristinnen und Touristen, die da sind. Aber nochmal, Hauptfunktion Ampel, immer noch Verkehr regeln. Ne? Auch Scholz-Anekdote 1924. Lange her, technisch hat sich seitdem ein bisschen was getan.
Ja, aber hallo. Also zum Standard gehört mittlerweile, dass es unterschiedliche Ampelschaltungen gibt, je nach Tageszeit. Also nachts schaltet eine Ampel anders als morgens und morgens schaltet sie anders als tagsüber. Aber es gibt auch einige Projekte, die versuchen, den Verkehrsfluss immer weiter zu optimieren. In Wiesbaden zum Beispiel, da gibt es jetzt seit kurzem smarte Ampeln. Das ist ein Projekt, das auch vom Bundesverkehrsministerium gefördert wurde. Also da gibt es Sensoren, über die werden Verkehrs- und Umweltdaten erhoben. Und dann entscheiden die Ampeln quasi selbst, ob sie jetzt gerade rot oder grün sein wollen.
Clever.
Also ja, die Ampeln können beispielsweise Grünphasen für Fußgänger verlängern oder sie können Grünphasen für Autos schneller beenden, wenn sie zum Beispiel sehen, okay, auf einer Spur ist kein Verkehr. Und auch zum Beispiel Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, die können quasi Kontakt mit den Ampeln aufnehmen und die auch bei Bedarf auf grün schalten. Und mit dieser Technik soll es eben möglichst weniger Staus in Wiesbaden geben und auch weniger Schadstoffbelastung in der Luft. Ob das klappt, muss man halt sehen. Das weiß man wohl auch erst so richtig 2023, wenn der Verkehr auch nicht mehr beeinflusst ist, zum Beispiel von Corona.
Interessant ist ja auch immer diese Technik, wo man Menschen, die nicht sehen können, beibringt, jetzt ist quasi grün und jetzt ist rot. Da arbeitet man ja mit diesen akustischen Signalen, ne?
Ja, so ein Tacken ist das. Und das fand ich auch ganz interessant. Das passt sich auch der Umgebungslautstärke an. Also wenn ein LKW vorbeidonnert, dann tackt und tickt die Ampel zum Beispiel lauter als nachts, wenn es ganz still ist.
Aber hier Beispiel 2016, da war das Eurovision Song Contest Finale in Stockholm in Schweden. Und dann hat man sich gedacht, dieses Knacken macht man in der Melodie von Loreen, Euphoria. Achtung, original. Klack. Klack. Witzige Nummer. Wenn wir gerade schon in anderen Ländern sind, gibt es da auch Unterschiede oder ist das alles weltweit gleich geregelt?
Nee, da gibt es schon große Unterschiede. Das fängt schon dabei an, wie sehr sich Leute an das halten, was die Ampel anzeigt. Ne? Also da gehören wir in Deutschland sicherlich tendenziell zu den Ländern, wo man relativ regeltreu ist. Dafür sind wir auch irgendwie ein bisschen bekannt. Zum Beispiel in Brasilien ist das anders. In der Hauptstadt, da kann man schon sagen, ist in vielen Gegenden schon rot gleich rot. Aber in anderen Gegenden, zum Beispiel in Rio, da halten sich weniger Leute daran. Und zwar mit Absicht. Das hat mir meine Freundin Lina erzählt. Die hat ein Jahr in Brasilien gelebt.
In gefährlichen Gegenden wird dazu geraten, nicht anzuhalten bei roten Ampeln. Da weiß ich, dass meine Freunde, wenn sie nachts in Rio zum Beispiel unterwegs sind, auch nicht an roten Ampeln anhalten, sondern drüber fahren und das aber auch nicht geahndet wird, sondern der Sicherheit wegen so gewollt ist, weil es ganz oft sonst an roten Ampeln wirst du mit einer Knarre bedroht und die sagen dir so, jetzt raus aus dem Auto und dann bist du dein Auto los.
Spannend fand ich aber auch eine Besonderheit in Japan. Da sind nämlich in einigen Regionen die Ampeln nicht rot-gelb-grün, sondern rot-gelb-blau.
Was ist da los? Einfach weil das schicker ist oder wie kommt da Blaue dazu?
Also das hat vor allem sprachliche Gründe tatsächlich und auch historische. Also ich bin jetzt da leider keine Expertin, was Japanisch angeht. Aber es gab im Japanischen wohl vor ein paar hundert Jahren keine Unterscheidung, was Blau und Grün angeht. Also es gab nicht unbedingt unterschiedliche Wörter dafür. Irgendwann wurde dann doch ein japanisches Wort für Grün geschaffen. Aber als Japan immer mehr Ampeln bekommen hat und die immer mehr da aufgebaut wurden, da haben viele JapanerInnen das Signal für so los ist los, ne, fahren erlaubt. Die haben das weiter als blau bezeichnet. Ja. Und um das aufzufangen, hat der Staat dann eine Zeit lang Ampeln gebaut, die ein bisschen blauer sind, also so ein Mischton. Ja, also nicht so richtig blau, nicht so richtig grün, irgendwas dazwischen. Ja, und deswegen sagen heute viele immer noch, dass das eben jetzt blau, eine blaue Ampel ist. Alles ein bisschen verwirrend, ja, aber irgendwie
interessante
ganz kurios
Story, und witzig. Auf jeden Fall. Ja, und wenn du Rot-Grün-Schwäche hast, dann hast du es natürlich in Japan auch einfacher, weil dann natürlich da, wo grün ist, blau dazu. Aber haben wir wieder was gelernt. Die neue Bundesregierung steht vor der Ampel, wartet darauf, dass sie grün wird. Caro Bredenig aus unserem Team mit ordentlich Ampel-Know-how.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ein Spaziergang ist eigentlich eine gute Sache. Kann man sich ein bisschen die Beine vertreten, frische Luft bekommt man. In Sachsen, da werden Spaziergänge von einigen genutzt, um sich Luft zu machen. Eigentlich gilt ja da, große Demos gibt's nicht in Corona-Zeiten. Es dürfen sich nur maximal 10 Menschen treffen. Aber das wird von unterschiedlichen Gruppen nicht eingehalten. Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen, die gehen dann aber mal so weit, dass einige mit Fackeln vor das Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping aufmarschiert sind. Wir wollen verstehen, wer ist da unterwegs und sprechen mit Michael Nattke. Er ist Mitglied des Expertengremiums im Demokratiezentrum Sachsen und er ist auch Sprecher des Netzwerks Tolerantes Sachsen. Schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Der Fackellauf vor dem Haus von Petra Köpping, was sind das für Leute, die da protestieren?
Ich muss, glaube ich, erst mal sagen, wer mit Fackeln vor einem Privathaus aufmarschiert, um Menschen einzuschüchtern, die Leute, die das machen, die haben definitiv ja keine Lust an einem Dialog, sondern die möchten andere einschüchtern. Die Adressen von Politikern werden vor allem in rechten Foren geteilt. Also insofern die Vermutung nahe, dass es sich hierbei auch um Menschen handelt, die dem rechten Spektrum auf jeden Fall nahestehen. Ganz genau kann ich das nicht sagen, weil ich da nicht vor Ort war. Ich denke, das weiß die Polizei besser, die Personalien aufgenommen hat.
Aber wer geht bei den Spaziergängen mit? Sind das Verschwörungsanhänger? Sind das Menschen, die gegen die starken Corona-Maßnahmen demonstrieren, Impfgegner oder vielleicht jemand, der schon mal bei Pegida mitgelaufen ist?
Ja, es ist von allem etwas. Also wir hatten ja bei den Pegida-Aufmärschen vor 5, 6 Jahren wöchentlich 20.000 Menschen in Sachsen auf der Straße. Das ist heute ja nicht so, das muss man ja sagen. Also es sind noch nicht so viele, aber tatsächlich speist sich das zu großen Teilen aus genau diesem Spektrum. Also es ist eine Mischung, die allerdings in Sachsen sich sehr wohl aus so einem rechten Spektrum, hauptsächlich Pegida und asylfeindlichen Menschen, speist.
Erkennt man denn eigentlich gleich bei diesen Demonstrationen aufgrund von Codes oder aufgrund von Fahnen oder was getragen wird, wer aus dem rechten Spektrum ist?
Nee, das erkennt man heutzutage leider nicht mehr. Also es ist beispielsweise so, dass in Sachsen die Gruppe Freie Sachsen einen Großteil dieser Proteste organisiert und durchführt und so weiter. Und diejenigen, die hinter diesen Freien Sachsen stehen, das sind seit Jahren organisierte Rechtsextremisten, die natürlich auf den Demonstrationen dann nicht als solche auftreten. Also sie organisieren das im Hintergrund, sie geben die Termine bekannt und so weiter, zu denen dann Menschen kommen. Aber man tritt jetzt nicht unbedingt offen auf und sagt hier, wir gehören dieser und jener Partei an.
Und betreiben diese rechtsextremen Gruppen denn aktiv dann Akquise? Bedeutet, wenn jemand jetzt reinkommt, sagen wir mal, der ist gegen die starken Corona-Maßnahmen, wird der dann angesprochen, zum Beispiel von jemandem, den man klar im rechten Spektrum verbuchen kann?
Ja, also es ist ja so, dass diese Protestbewegungen, wo die bundesweit anfingen, sehr divers waren und so auch in Sachsen sehr divers waren, mit verschiedenen Leuten, die etwas gegen die Maßnahmen hatten. Und Neonazis und organisierte Rechtsextreme verstehen es natürlich, wie man bestimmte Kampagnen organisiert, wie man Demonstrationen organisiert, wie man politische Bewegung auch strukturiert. Und das ist natürlich etwas, was in Sachsen sehr gut ausgeprägt ist und was dazu geführt hat, dass man da sehr, sehr schnell in diesem ganzen Demonstrationsspektrum dominant wurde als rechtsextreme Kraft in Sachsen.
Hat man da noch die Kraft selbst, wenn man zum Beispiel Impfskeptikerin oder Impfskeptiker ist, zu sagen, nee, da laufe ich jetzt nicht mit?
Also das wäre natürlich zu wünschen, aber ich glaube, es ist in Sachsen nicht möglich, weil die Proteste inzwischen, das war nicht immer so, aber inzwischen sachsenweit dominiert werden von rechtsextremen Kräften. Und wer sich da natürlich anschließt und da nicht zu Hause bleibt, der muss sich dann auch den Vorwurf gefallen lassen, dass er zusammen mit Demokratiefeinden auf der Straße ist.
Wie sollte man da umgehen, Ihrer Meinung nach?
Naja, es ist erstmal so, dass in Sachsen natürlich die, die jetzt auf der Straße sind, eigentlich keine Mehrheit darstellen. Das sind maximal 10.000 Menschen pro Woche. In Sachsen leben 4 Millionen. Also es ist eine kleine Minderheit. Diese kleine Minderheit ist aber sehr gefährlich. Und wir haben momentan das Problem natürlich, dass die Zivilgesellschaft in Sachsen sich an die Maßnahmen hält und ihre Kontakte einschränkt und so praktisch bei diesen hohen Inzidenzen von über 1.000 auch keine Gegendemonstration im klassischen Sinne möglich ist. Ich glaube, worauf es jetzt ankommt, ist, dass jeder Einzelne sich tatsächlich öffentlich positioniert, sich im Freundeskreis, auf der Arbeit, in der Schule positioniert, damit diese Mehrheitsverhältnisse wiederhergestellt werden, damit klar ist, wer ist hier eine Minderheit und wer ist eine Mehrheit im Land, weil gerade ist es so, dass die Demonstranten auf der Straße suggerieren, sie seien Volkes Meinung. Das sind sie aber nicht.
Ja, und gleichzeitig kommt eine Reaktion ja auch aus der Politik, denn nach diesem Fackellauf hat Sachsens Innenminister Wöller ein härteres Vorgehen bei Corona-Verstößen gefordert. Wir haben darüber gesprochen, wer auf der Straße ist, mit Michael Nattke. Er ist Mitglied des Expertengremiums im Demokratiezentrum Sachsen und Sprecher des Netzwerks Tolerantes Sachsen. Ich danke fürs Gespräch.
Einen schönen Abend noch, danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bäume sind was Tolles, das wissen wir. Spenden Schatten, man kann ein tolles Baumhaus drauf bauen. Und sie sind auch gut fürs Klima. In Wales, da will die Regierung jetzt, dass jeder Haushalt einen Baum erhält und diesen auch einpflanzt. 1,4 Millionen Stück sollen das sein. Damit will das Land alle einbinden und die Klimaziele erreichen. Wir haben uns gefragt, würde das in Deutschland auch was bringen? Was würde denn passieren, wenn nun jeder Haushalt wirklich auch einen Baum einpflanzen würde und sogar jede und jeder, wenn es nicht mehr heißen würde, auch du bist Deutschland, sondern auch du bist Baum, Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Was bringen 83 Millionen Bäume?
Ja, das ist in der Tat, klingt zwar nach viel, ist aber nicht viel, wenn man die Gesamtzahl der Bäume in Deutschland sieht. Es gibt nach der jüngsten Schätzung 90 Milliarden Bäume in Deutschland. Wer jetzt nachrechnet, der merkt, da müssen auch ganz kleine Setzlinge dabei sein, aber wurscht. Das bedeutet, dass 80 Millionen nicht mal ein Promille sind dessen, was man schon in den Wäldern stehen hat. Und jedes Jahr wird circa 1% ausgetauscht, nachdem wir jetzt diese enormen Trockenheiten hatten, 18, 19, 20, mussten sogar 2,5% der Bäume ausgetauscht werden. Da ist ein Promille, also nicht mal der Tropfen auf dem heißen Stein.
In Glasgow bei der UN-Klimakonferenz hat man sich darauf geeinigt, dass man der Entwaldung entgegenwirken möchte. Machen wir es nochmal ein bisschen weiter, das Gedankenexperiment. Was würde denn wirklich was bringen? Wie viele Bäume bräuchte man denn jetzt?
Man bräuchte Minimum mal 2 Bäume pro Kopf, um der Entwaldung entgegenzukommen. Und dann müsste man, um einen Klimaeffekt überhaupt zu erzielen, noch mehr pflanzen als das. Es gab vor Jahren eine Studie der ETH Zürich, die versucht hat zu ermitteln, wie viel Platz wir denn für Bäume hätten. Und in der Tat, da wäre fast die Fläche der USA weltweit grundsätzlich frei, um sie mit Bäumen zu füllen. Allerdings hat es da viel Widerstand gegeben, auch von Biologen, die gesagt haben, da würde man Savannen zum Beispiel zupflanzen und das hat keinen Sinn, weil die ja auch einen Wert an und für sich haben. Also die Idee, durch Bäume pflanzen das Klima zu schützen, ist nett, aber höchstens ein kleines Zubrot. Man muss erstmal die Entwaldung stoppen und dann die Verbrennung von fossilen Energien. Dann hat man in Summe mehr getan. Außerdem käme das mit dem Wald ehrlich gesagt auch ein bisschen spät. Man muss nämlich Folgendes sehen, bis so ein jung gepflanzter Wald wirklich CO2 aus der Atmosphäre in nennenswertem Umfang zieht, gehen 20 bis 30 Jahre ins Land. Und in der Tat müssten wir in den nächsten 10 Jahren einen nennenswerten Effekt haben, damit wir unter dem 1,5 Grad Limit bleiben können, was ja nach wissenschaftlicher Ansicht sinnvoll wäre.
Aber wenn wir jetzt durch Dürren oder durch Unwetter noch mehr Wald verlieren, gibt es denn für Deutschland solche Pläne, stark aufzuforsten jetzt?
Ja, die gibt es. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat 500 Millionen zur Verfügung gestellt, zusätzlich, damit eben die notwendige Wiederaufforstung wenigstens passieren kann. Das ist absolut zwingend. Und wenn man es europaweit sieht, da ist sehr viel Wald dazugekommen in den letzten Jahren. Nicht unbedingt in Deutschland. Wir haben etwa ein Drittel Waldfläche. Aber in Frankreich und Spanien hat man mächtig neue Wälder angepflanzt. Da, wo früher mal welche waren und eben dann lange wieder nicht, hat man versucht, wieder Bäume zu pflanzen. Das ist gerade in Spanien ganz, ganz wichtig, weil es dort eben auch darum geht, das lokale Klima zu verbessern. Und Bäume schaffen Kühle, verdunsten Wasser und bieten Schatten. Und das ist in Zeiten von Klimawandel extrem wichtig, um den Boden und andere Kulturen zu schützen.
Also wir halten fest, in Deutschland gibt es aktuell 90 Milliarden Bäume. Und wenn da 83 Millionen für jeden Deutschen und jede Deutsche dazukommen würden, wäre das ein geringer Klimaeffekt, sagt der Umweltexperte Werner Eckert. Danke fürs Gespräch.
Immer gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da war die Laune überhaupt nicht gut nach dem Spiel am Wochenende.
You know, you can look at a lot of the decisions in the game. You know, you give a referee that's, you know, match fixed before the biggest game in Germany. What do you expect?
Ja, der brummt ganz schön, der Jude Bellingham. Von seiner Laune her Spieler bei Borussia Dortmund kritisiert die Schiedsrichterleistung von Felix Zweier nach der 2:3-Niederlage. So muss das ja sein. Gegen Bayern München. Es gab eine Entscheidung, die aus seiner Sicht hätte anders laufen können. Sprechen wir drüber mit Klaas Rehse, Kollege aus der Sportredaktion, der unter anderem auch den Fußball-Podcast Colinas Erben mitmacht. Grüß dich, Klaas.
Schönen guten Abend.
Ja, für alle, die den Fall nicht mitbekommen haben, was genau los gewesen?
Na, Zweier war 2005 einer der Kronzeugen im sogenannten Heuzer-Skandal rund um den Schiedsrichter Robert Heuzer, der damals Spiele verschoben hat. Felix Zweier half also damals mit, dass dieser Schiedsrichter-Skandal aufgedeckt wurde. Heuzer wurde dann damals zu 2 Jahren und 5 Monaten Haftstrafe verurteilt. Es gab allerdings auch ein Verfahren gegen Zweier selbst, denn auch gegen ihn wurden damals Vorwürfe laut.
Was ist da dran an diesen Vorwürfen?
Na, Felix Zweier hat im Mai 2004 300 € Schmiergeld angenommen von Holzer. Seine Wohnung wurde damals dann auch durchsucht. Allerdings wurden die Ermittlungen später eingestellt, weil es zwar einen Verdacht gab, dass er auch manipuliert hat. Allerdings konnte ihm das nicht nachgewiesen werden. Und so wurde sein Verfahren dann mit, Zitat, nicht unerheblichen Bedenken eingestellt.
Aha, und weil der DFB, also Deutscher Fußballbund, nicht nachweisen konnte, da darf der Herr Zweier weiter pfeifen, ja?
Naja, so sah das zumindest lange aus. Allerdings kam 9 Jahre später raus, dass Zweier vom DFB gesperrt wurde. Lief wie folgt: Der DFB meldet 2005, dass Zweier sich sportrechtlicher Verfehlung schuldig gemacht hat. Und damals wurde allerdings nicht erwähnt, dass Zweier eben halt auch eine 6 Monate lange Sperre bekommen hat. Ne? DFB hat gesagt, der 23-Jährige damals habe grob sportwidrig gehandelt, weil er halt diese 300 € angenommen hat und sich nicht sofort dem Verband vertraut hat und diese Manipulation mitgeteilt hat. Zweier gibt das dann auch zu, hat das Urteil damals sofort angenommen, weshalb es halt auch nie zu einer öffentlichen Verhandlung kam. Und für die Öffentlichkeit war das deshalb dann nicht bekannt, dass der Zweier da halt auch diese Sperre hatte. Der wurde Bundesliga-Schiedsrichter, leitet sogar Internationalspiele und darf dann halt auch dieses bedeutende Spiel Dortmund gegen Bayern leiten, weil man ihm halt auch nie nachweisen konnte, dass er selber ein Spiel verschoben hat. Mhm. Und weil das alles so geheim gehalten wurde und weil er halt damals Geld angenommen hat, gibt es dann solche Aussagen wie die von Jude Bellingham, obwohl der damals halt erst 2 Jahre alt war, der ist ja heute erst 18. Mhm. Und diese Geschichte, die hat halt den Ruf von Zweier, naja, sagen wir mal, mindestens beschädigt.
Du gibst einem Schiri, der vorher Spiele manipuliert hat, das wichtigste Spiel der Saison. Was erwartest du? Das war ja die Aussage von Bellingham. Aber nochmal zurück, den Schiedsrichterskandal. Da wollte der DFB doch genau hinschauen und Schiedsrichter besser bewerten und analysieren. Ist da was passiert?
Na, man hat damals auf jeden Fall damit angefangen, dass die Schiedsrichter ihre Ansetzungen, also welche Spiele die dann leiten dürfen, erst ganz kurz vor dem Spiel bekommen, sodass so Absprachen, also Bestechungen, schwieriger werden. Und außerdem gibt es innerhalb des Schiedsrichterwesens in den letzten Jahren sehr viele Veränderungen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wer als Schiedsrichter von der 2. in die 1. Liga aufsteigt, da ist das Bewertungssystem angepasst worden, verändert worden, dass das halt ein bisschen klarer wird, warum da jemand aufsteigt. Allerdings ist das für einen normalen Zuschauer oder auch für Journalisten und Spieler ein sehr intransparentes Verfahren, weil wir ja zum Beispiel gar nicht wissen, wie bewertet eigentlich der DFB die Leistung von Felix Zweier. Mhm. Da gibt es also noch immer Nachholbedarf, auch wenn sich da einiges getan hat.
Mhm. Aber ich meine, klar, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, am Ende sind sie gerne mal schuld, wenn irgendwas nicht gelaufen ist. Und zuhören im Stadion, was da gerufen wird, dürfen sie eigentlich sowieso nicht. Wie werden Schiedsrichter denn eigentlich geschützt?
Naja, so, du sagst es, Anfeindungen gibt es ja sowohl im Profi- als auch im Amateurwesen gegen Schiedsrichter. Gerade im Amateurbereich wollen den Job deshalb auch immer weniger Menschen übernehmen. Und deshalb versucht der DFB, seine Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter halt besonders zu schützen. Es gibt dann halt auch härtere Strafen für Vergehen gegen Unparteiische, damit das halt nicht so üblich wird sozusagen. Im Profibereich werden solche Beschimpfungen von Schiedsrichtern dann auch stark sanktioniert. Also auf dem Platz gibt es ja schnell mal die gelbe oder auch rote Karte. Bei Angriffen auf Schiedsrichter gibt es lange Strafen und bei Aussagen, über den jetzt von Jude Bellingham, da nimmt dann der sogenannte DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen auf. Mhm. Denn auch wenn Zweiers Rolle damals eine zu kritisierende war, so konnte ihm damals halt eine Manipulation, also Matchfixing, wie das Bellingham ja sagt, nicht nachgewiesen werden. Und deshalb könnten Bellinghams Aussagen jetzt zum Beispiel zu einer Geldstrafe oder einer Spielsperre führen, weil der DFB natürlich immer das Ziel hat, seine Schiedsrichter zu schützen und sei es nur gegen so emotionale Aussagen nach einem Spitzenspiel.
Aber und das wird dann der Kontrollausschuss eben nochmal festlegen. Klaas Rehse mit der Analyse zu dem, was am Wochenende passiert ist. Fußballspiel, nämlich Bayern München gegen Borussia Dortmund und eine strittige Situation, die der Schiedsrichter Felix Zweier so entschieden hat, dass sich einige aufregen. Klaas, danke dafür.
Immer gern.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.